Ich freue mich, dass ich einmal bei euch sein darf in Mülheim und auch, dass ihr euch aufgemacht habt, trotz Hitzewelle, um etwas über Hesekiel zu hören. Ich würde gerne zu Beginn einmal zwei Stellen vorlesen. Erst einmal aus Hesekiel 1. Hesekiel 1 von Vers 1. Und es geschah im 30. Jahr, im 4. Monat, am 5. des Monats, als ich inmitten der Weggeführten am Fluss Kebar war, da öffneten sich die Himmel, und ich sah Gesichte Gottes. Am 5. des Monats, das war das 5. Jahr der Wegführung des Königs Jojakin, erging das Wort des Herrn ausdrücklich an Hesekiel, den Sohn Busis, den Priester, im Land der Chaldäer, am Fluss Kebar, und dort kam die Hand des Herrn über ihn. Und ich sah, und siehe, ein Sturmwind kam von Norden her, eine große Wolke und ein Glanz rings um sie her, und ein zusammengeballtes Feuer, und aus der Mitte des Feuers her strahlte es wie der Anblick von glänzendem Metall. Und aus seiner Mitte hervor erschien die Gestalt von vier lebendigen Wesen, und dies war ihr Aussehen. Und dann aus Kapitel 9, Hesekiel 9 von Vers 1. Und er rief vor meinen Ohren mit lauter Stimme und sprach: Tretet herzu, ihr Aufseher der Stadt, jeder mit seinem Werkzeug der Zerstörung in seiner Hand. Und siehe, sechs Männer kamen auf dem Weg vom oberen Tor, das nach Norden sieht, jeder mit seinem Werkzeug zum Zerschlagen in seiner Hand. Und ein Mann war in ihrer Mitte in Leinen gekleidet, mit einem Schreibzeug an seiner Hüfte. Und sie kamen und stellten sich neben den kupfernen Altar. Und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über dem sie war, zur Schwelle des Hauses hin. Und er rief dem in Leinen gekleideten Mann, der das Schreibzeug an seiner Hüfte hatte. Und der Herr sprach zu ihm: Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem, und mache ein Zeichen an die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über alle Gräuel, die in ihrer Mitte geschehen. Und zu jenen sprach er vor meinen Ohren: Geht hinter ihm her durch die Stadt und schlagt, euer Auge verschone nicht und erbarmt euch nicht. Vers 6 am Ende: Bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen, und sie fingen an bei den alten Männern, die vor dem Haus waren. Vers 8 in der Mitte: Da fiel ich nieder auf mein Angesicht und schrie und sprach: Ach Herr, Herr, willst du den ganzen Überrest Israels verderben, indem du deinen Grimm über Jerusalem ausgießt? Und er sprach zu mir: Die Schuld des Hauses Israels und Juda ist über die Maßen groß, und das Land ist mit Gewalttat erfüllt, und die Stadt ist voll Beugung des Rechts. Denn sie sagen: Der Herr hat das Land verlassen, und der Herr sieht uns nicht. So auch ich, mein Auge soll nicht verschonen, und ich werde mich nicht erbarmen. Ihren Weg will ich auf ihren Kopf bringen. Und siehe, der in Leinen gekleidete Mann, der das Schreibzeug an seiner Hüfte hatte, brachte Antwort und sprach: Ich habe getan, wie du mir geboten hast. Zunächst mal soweit. Ja, der Prophet Hesekiel, ein wenig bekanntes Buch. Ein Bruder sagte in einer Unterhaltung: Wir kennen eigentlich ganz gut das Kapitel mit dem Hirten, ja, Kapitel 34, und das mit dem Strom, wo der Strom aus dem Heiligtum kommt. Und das sind äußerst schöne Kapitel. Ich hoffe, wir kommen auch noch darauf. Aber die Frage, die ich einmal stellen möchte, ist: Wer war eigentlich Hesekiel und was hat er gewollt? Warum hat er da mal ein ganzes Kapitel über den Hirten geschrieben? Warum hat er ein ganzes Kapitel über diesen Strom geschrieben? Und was hat er in den anderen 46 Kapiteln geschrieben? Es hat mal jemand gesagt über dieses Buch, und ich zitiere das nicht jetzt unterstreichend, das ist ein kritischer Kommentar, aber so kommt manchen dieses Buch vor. Es hat jemand gesagt, das Buch Hesekiel ist ein Kaleidoskop von Rädern inmitten von Rädern und Tälern mit toten Gebeinen. Kaleidoskop kennt ihr, ja? Also ich glaube auch die Kinder, das ist so eine Art Fernrohr, ja? Da guckt man durch, da sind so Körner drin, Kristalle, und dann kann man das drehen und man sieht immer ein anderes Muster. Ja, und dann kannst du das Kaleidoskop deinem Freund geben und der guckt durch und der sieht wieder was ganz anderes. Und so meinte dieser Schreiber, der Satz ging übrigens noch weiter, er sagte, der Prophet Hesekiel ist wie so ein Kaleidoskop von Rädern inmitten von Rädern und Tälern von Totengebeinen, das sich sträubt gegen jede systematische Auslegung. Und ich hoffe, wir werden sehen, dass das absolut nicht wahr ist. Das ganze Buch ist äußerst klar strukturiert. Es gibt einen Plan, der sich durch dieses ganze Buch zieht und der uns zeigt, was diese zweifache Botschaft war, die Hesekiel bringen musste bzw. durfte. Vielleicht mal so ganz grob vorweg. Man kann sagen, dass der Teil 1 des Buches die ersten 32 Kapitel umfasst. Und wenn ich diesen Kapitel eine Überschrift geben sollte, dann würde ich sagen, die Überschrift heißt Gericht. Erst einmal Gericht für Juda und Israel, das geht bis Kapitel 24. Und der Rest, der spricht von Gericht über die Nationen, die darum herum liegen. Aber damit ist das Buch Hesekiel nicht zu Ende. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Das Buch hat einen Teil 2. Und der Teil 2, den könnte man überschreiben mit ja, das große Erbarmen Gottes. Man könnte es auch überschreiben mit die Wiederherstellung. Ja, beides hängt zusammen. Dieser Gott, der erst durch den Propheten das Gericht ankündigen muss, der gibt dann eine Serie von Prophezeiungen ab Kapitel 33, die zeigen, dass er dennoch einen Plan hat mit dem Volk, dass er einen Segen bringen will, der absolut unverdient war. Und die letzten Kapitel ab Kapitel 40, die zeigen dann sozusagen das Ziel, ja, wo der Herr das alles hinführt und wie es dann sein wird, wenn der Herr Jesus einmal geehrt wird auf dieser Erde im tausendjährigen Reich. Vielleicht mal in ein paar Worte zu der Person jetzt. Wer war eigentlich Hesekiel? Hesekiel war natürlich ein Prophet. Und ich glaube, aus dem ersten Abschnitt, den wir gelesen haben, da wird schon so ein bisschen klar, was seine Situation war. Man könnte sagen, es war eine sehr entmutigende Situation, mit der das Buch hier beginnt. Aber wenn man nur den ersten Satz liest, Hesekiel 1, Vers 1, es geschah im 30. Jahr, im 4. Monat, am 5. des Monats, und jetzt kommt's, als ich inmitten der Weggeführten am Fluss Kebar war. Allein dieses Stichwort, inmitten der Weggeführten, das gibt uns schon so etwas den Geschmack, ja, von der Situation. Es heißt ja hier im nächsten Vers dann, welche Wegführung das war. Am 5. Monat, das war das 5. Jahr der Wegführung des Königs Jojakin. Ihr erinnert euch vielleicht, am Ende des 2. Buches der Chroniker, da werden 3 Wegführungen beschrieben. Die erste unter König Jojakim, und da wird Daniel bei gewesen sein, also sozusagen der Beginn der 70 Jahre Gefangenschaft. Dann kommt diese zweite Wegführung, um die es hier geht, unter dem König Jojakin, etwa 10, 11 Jahre später. Also die erste war ungefähr 606 vor Christus. Das heißt, wir sind jetzt bei ungefähr 596, 595 vor Christus. Und dann kam noch eine dritte Wegführung, noch einmal etwa 11 Jahre später, und das war unter Zedekia. Bei dieser letzten Wegführung, da wurde tatsächlich dann der Tempel in Jerusalem zerstört. Und wir lernen hier übrigens auch, wo Hesekiel war. In Vers 3 steht das, da erging das Wort des Herrn ausdrücklich an Hesekiel, den Sohn Busis, den Priester im Land der Chaldäer, am Fluss Kebar. Wenn man sich das mal so ein wenig ansieht auf der Karte, dann war Hesekiel hier ungefähr 900 Kilometer entfernt von Jerusalem. Er war außerdem 600 Kilometer entfernt von Babel, also Babylon. Und da ist dieser Fluss Kebar und da ist dieser Hesekiel inmitten der Weggeführten. Also eine ganze Reihe von Juden hatte man dort angesiedelt und unter ihnen war Hesekiel. Sie hatten sozusagen nichts. Sie hatten keinen Tempel, sie hatten keinen Altar, sie hatten keinen Gottesdienst. Und ich glaube, für Hesekiel war das besonders schlimm, denn Hesekiel steht hier, war ein Priester. Ich gehe davon aus, dass er schon Priester war, vor der Wegführung, also in Jerusalem. Er hatte gedient im Tempel und dann war er mitgenommen worden. Und jetzt ist er da mitten in Chaldäa und er kann keinen Priesterdienst ausüben. Hesekiel war aber nicht nur deshalb in einer schwierigen Situation. Wenn man sich so sein Leben ein wenig ansieht, vielleicht sehen wir das gleich noch, da merkt man, dass auch der Dienst, den Gott ihm gab in Chaldäa, dass der wirklich alles andere als angenehm war. Wer will schon 390 Tage auf der Seite liegen? Wer möchte gerne mal Brot backen und als Brennmaterial getrockneten Rindermist benutzen? Und das war eigentlich nur der Anfang. Wer möchte dem Volk dadurch zum Vorbild werden, dass er seine eigene Ehefrau verliert und noch nicht einmal klagen darf? Das sind alles Dinge, die sind dem Hesekiel tatsächlich passiert. Wenn man so die ersten 24 Kapitel liest, was da ihm aufgetragen wird und was er erlebt hat, dass er stumm werden musste, auch dass Gott ihm von vornherein sagt, weißt du was, du bist der Prophet, du hast eine Botschaft, aber hören wird man nicht auf dich. Also irgendwie fühlt man für diesen Mann, für diesen Hesekiel. Aber vielleicht hat er deshalb diesen schönen Namen bekommen. Der Name Hesekiel heißt, Gott ist Stärke. Und man hat den Eindruck, dass Gott ihn immer wieder gestärkt hat und ihm Kraft gegeben hat, ja trotz dieser merkwürdigen und schlimmen Umstände immer wieder für seinen Gott da zu sein und die Botschaft zu bringen, und zwar beides. Ganz ernste Botschaften, aber auch wunderbare Botschaften des Segens. Hier steht jetzt noch ganz am Anfang, im 30. Jahr, das ist nicht ganz klar, mir jedenfalls nicht, was damit gemeint ist. Manche haben da an das Alter des Propheten gedacht. Dann würde man aber eigentlich eine andere Formulierung vermuten, ja, dass Hesekiel eben 30 Jahre alt war. Wenn man zurückrechnet, ja, ausrechnet von der zweiten Wegführung, dann plus die Jahre, die angegeben werden, Vers 2, das 5. Jahr, und von da aus zurückrechnet, 30 Jahre, kommt man tatsächlich auf ein interessantes Datum. Und ich gehe davon aus, dass das etwas damit zu tun hat. Dieses Jahr, also zweite Wegführung, plus 5, minus 30, ist genau das Jahr, in dem der König Josia das Passa gefeiert hat. Ist zumindest eine Möglichkeit, dass das damit gemeint ist. Wenn es so ist, dann ist das ein beeindruckender Kontrast. Ja, das war eine große Erweckung unter Josia. Und wir werden gleich sehen, wie es jetzt im Volk aussah, das mittlerweile weggeführt worden war, aber auch unter denen, die noch in Jerusalem waren. Jetzt haben wir schon etwas davon gelesen, ab Vers 4, was hier passiert. Vers 3 sagt, Vers 1 am Ende, da öffneten sich die Himmel. Da ist also dieser Hesekiel weit weg von Jerusalem, er ist mitten in Chaldäa, bei den Weggeführten, keine Aufgabe, auf einmal sieht er einen geöffneten Himmel. Und soweit ich weiß, ist Hesekiel der einzige Mensch im Alten Testament, der einen geöffneten Himmel gesehen hat. Im Neuen Testament kommt das öfter vor. Als er Jesus getauft wurde, da öffneten sich die Himmel. Da kam eine Stimme, weil der Himmel nicht mehr schweigen konnte, weil so ein vollkommener Mensch auf der Erde war. Aber im Alten Testament, da war das noch nicht so. Und die Frage stellt sich jetzt, was sieht Hesekiel? Ja, bei Stephanus öffneten sich auch nochmal die Himmel. Und Stephanus, da war es genau andersrum. Ja, da öffneten sich die Himmel, damit ein Diener auf der Erde sehen konnte, dass ein verherrlichter Mensch im Himmel ist. Aber hier öffnen sich die Himmel und Hesekiel sieht die Herrlichkeit Gottes. Und das füllt eigentlich jetzt den Rest von Kapitel 1 aus, die Beschreibung dieser Herrlichkeit. Und ich gebe da mal nur ein paar Stichpunkte. Da ist die Rede von einer großen Wolke, von Feuer, das spricht also von Gericht, von glänzendem Metall am Ende von Vers 4, das spricht von göttlicher Herrlichkeit, insbesondere übrigens von Kupfer am Ende von Vers 7, sie funkelten beim Anblick von leuchtendem Kupfer. Und Kupfer spricht eigentlich von der Gerechtigkeit Gottes im Gericht, ja, der kupferne Altar oder die kupferne Schlange. Da geht es immer um das Gericht Gottes über die Sünde. Aber dann sieht er diese vier lebendigen Wesen. Die haben diese vier Angesichter, die zeigen etwas von den Eigenschaften Gottes. Wenn ihr mal schaut, etwas weiter unten, ein Löwe, ein Stier, ein Adler und ein Mensch. Diese vier lebendigen Wesen sind uns eigentlich bekannt aus der Offenbarung. Wenn wir das so daneben halten, dann wissen wir auch, was damit gemeint ist. Das sind die Agenten sozusagen, die Gott benutzt, um seine Wege auszuführen, um sein Gericht auszuführen, um seinen Plan zu erfüllen mit der Erde. Da steht noch ein Satz jetzt in Vers 12. Sie gingen ein jedes gerade vor sich hin, wohin der Geist wollte, gingen sie. Und das taucht immer wieder auf in diesem Kapitel, dass diese lebendigen Wesen und auch die Räder, die sie begleiten, dass sie nicht aufgehalten werden können, dass sie sich gerade bewegen, dass sie sich mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegen. Und das alles soll dem Propheten Hesekiel klar machen, Gottes Wege der Vorsehung werden sich erfüllen. Ja, deshalb hat er diese vier lebendigen Wesen und davon sprechen diese Räder. Man könnte sagen, die Räder der Vorsehung Gottes. Aber wenn ihr mal schaut, Vers 15. Und ich sah die lebendigen Wesen und siehe, da war ein Rad auf der Erde neben dem lebendigen Wesen. Und dann Vers 16 am Ende, ein Rad inmitten eines Rades. Wenn man diese Beschreibung durchliest, von dem, was Hesekiel da sieht, dann kann man kein Bild malen davon, schon gar kein Modell machen. Es ist einfach zu kompliziert und zu schwierig. Da sind die vier lebendigen Wesen, da sind diese Füße, da sind aber auch Räder und Räder inmitten von Rädern. Da ist dann so ein Gewölbe und dann schließlich am Ende sieht Hesekiel über dem Gewölbe Gott selbst. Aber vielleicht muss das auch so sein. Wie könnte es eigentlich anders sein? Ja, wenn es eine Beschreibung der Herrlichkeit Gottes ist, es muss unser Denken und unser Auffassungsvermögen übersteigen. Und das soll dem Hesekiel hier vorgestellt werden, diese Größe und Herrlichkeit Gottes. Was ist die Konsequenz davon? Das sind eigentlich zwei Dinge. Das erste, das hat zu tun mit der Botschaft von Hesekiel. Was passiert, wenn die Herrlichkeit Gottes auf den Zustand des Volkes trifft? Aber das Zweite, das hat zu tun mit Hesekiel selbst. Ich glaube, das war ein Teil seiner Ausbildung zum Dienst als Prophet, dass er die Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Übrigens immer wieder in Kapitel 1 bis 11 sieht er diese Herrlichkeit. Wisst ihr, wenn der Herr uns gebrauchen will, und das will er ja, dann sagt er uns sozusagen durch dieses Buch, als allererstes, da müsst ihr etwas gesehen haben von meiner Herrlichkeit. Wir kennen diese Herrlichkeit natürlich noch ganz anders, ja, Johannes 1, Vers 14. Die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Wir kennen Gott als den, der sich in seinem eingeborenen Sohn offenbart hat. Aber der Grundsatz, der ist da. Ja, wir müssen erst beeindruckt sein von der Herrlichkeit Gottes und dann kann er uns benutzen. Wenn ich sage beeindruckt, schaut mal Vers 28 am Ende. Und als ich sah, fiel ich nieder auf mein Angesicht. Das war die einzig richtige Reaktion auf dieses Bild der Herrlichkeit. Ich würde jetzt gerne versuchen, nicht direkt nach Kapitel 9 zu springen, sondern so ein bisschen zu zeigen, was in den anderen Kapiteln passiert. Ich habe ja gesagt am Anfang, ich hoffe, dass wir so ein paar Lieblingskapitel berühren, aber dass wir außerdem so ein bisschen diesen roten Faden verfolgen in diesem Propheten. Was passiert jetzt im Folgenden? In Kapitel 2, da gibt Gott dem Hesekiel so eine Art einleitende Botschaft. Er sagt, Hesekiel, weißt du was, ich will dich benutzen und das kommt auf dich zu. Und jetzt sagt er nicht, du wirst also als großer Mann Gottes durch die Lande ziehen und überall anerkannt werden und die Scharen werden dir zulaufen und werden auf dich hören, sondern er sagt genau das Gegenteil. Kapitel 2, Vers 2, sehr schön. Das liest man öfter in Hesekiel, da kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße und ich hörte den, der zu mir redete. Der Geist Gottes ist immer wieder da und richtet Hesekiel auf. Hesekiel hat keine Kraft, aber er erfährt, Gott hat diese Kraft. Und jetzt kommt die Botschaft, Vers 3, ich sende dich zu den Kindern Israel, zu den empörerischen Nationen, die sich gegen mich empört haben. Sie und ihre Väter sind von mir abgefallen. Sie haben schamlose Angesichter, harte Herzen. Du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr, und sie mögen hören oder es lassen, denn sie sind ein widerspenstiges Haus. Wir begegnen eigentlich jetzt in jedem Kapitel so eine Art Hiobsbotschaft oder einer Sache, die Hesekiel erdulden muss. Und das Erste ist diese Botschaft an ihn, wo Gott ihm sagt, weißt du was, stell dich drauf ein, das Volk will gar nicht hören, aber du musst trotzdem die Botschaft abgeben. Da kommt direkt das Nächste auf ihn zu, Vers 9. Er sieht eine ausgestreckte Hand, da drin ist eine Buchrolle und diese Buchrolle ist merkwürdigerweise beschrieben auf der Vorder- und Rückseite, Vers 10. Du weißt das besser aus dem Bibelmuseum, aber ich glaube, das ist nicht so üblich, dass eine Buchrolle von beiden Seiten beschrieben wird. Aber hier war das so. Warum? Klagen, Seufzer und Wehr. Gott sagt, ich habe hier mal aufgeschrieben, was ich denke über das Volk, wie es im Moment ist. Und er sagt, da habe ich so viel zu klagen. Es reicht gar nicht, wenn ich die Buchrolle normal beschreibe. Ich muss die doppelt beschreiben. Aber damit nicht genug. Jetzt wird dem Hesekiel gesagt, in Kapitel 3, Vers 1, iss die Rolle. Merkwürdiger Auftrag. Findet man ja übrigens auch in der Offenbarung. Gibt's ganz viele Parallelen. Aber was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn ein Prophet so eine Rolle isst? Ja, die Rolle spricht von der Botschaft, die er bringen sollte. Das Essen spricht davon, dass er es zu einem Teil von sich selbst macht. dass er verinnerlicht, was er da eigentlich weiterzugeben hat an das Volk. Ja, jetzt fragt man sich natürlich am Ende von Vers 3, die Rolle war in meinem Mund süß wie Honig. Wie kann das sein? Ich dachte, da standen Klagen und Seufzer drauf. Hat Hesekiel irgendwie eine Geschmacksverirrung oder warum empfindet er das als süß? Interessanterweise liest man in der Offenbarung, der Parallelstelle, ich glaube Kapitel 10 ist das, dass die Rolle süß war im Mund, aber bitter im Bauch. Und ich glaube, so ist das mit dem prophetischen Wort. Wenn man erst einmal verstanden hat, dass das prophetische Wort zeigt, wie Gott zu seinem Ziel kommt, dass der Herr geehrt wird auf der Erde, das ist süß, ja, das ist Honig. Aber wenn man merkt, welchen Weg Gott gehen muss dahin, dann ist es bitter im Bauch. Jetzt wird Hesekiel weiter eingeweiht, was da alles auf ihn zukommt. Ich gebe nur mal so ein paar Stichproben, ein paar Kostproben davon. Er hört diese Worte. Gott sagt ihm noch, fürchte dich nicht, erschreck nicht, Vers 9. Und dann heißt es, Vers 15, er saß 7 Tage betäubt in ihrer Mitte. Aber dann passiert wieder etwas in Kapitel 3 und man denkt erst, sieht aus wie eine Wiederholung. Da steht nämlich in dieser Talebene, Vers 23, da sieht er etwas. Ich machte mich auf, ging hinaus in die Talebene und siehe, dort stand die Herrlichkeit des Herrn, wie die Herrlichkeit, die ich am Fluss Kebar gesehen hatte. Und ich fiel nieder auf mein Angesicht. Ihr merkt was, ja? Wenn es nötig ist, dass wir ergriffen sind von der Herrlichkeit des Herrn Jesus, um einen Dienst für ihn tun zu können, dann ist das nicht eine Sache, die wir einmal erleben und dann gepachtet haben, sondern wir müssen immer wieder diese Herrlichkeit anschauen. Und das merken wir bei Hesekiel hier. Gott sagt, schau nochmal hin. Und er zeigt ihm genau dieselbe Herrlichkeit, die er schon an dem Fluss gesehen hatte, jetzt in der Talebene. Und Hesekiel erkennt die wieder und er sieht dieses beeindruckende Bild. Dann in Kapitel 4, es wird jetzt fast immer schlimmer, in Kapitel 4 muss Hesekiel plötzlich Belagerung spielen, ganz buchstäblich. Gott sagt, du Menschensohn, nimm dir einen Ziegelstein, leg ihn vor dich hin, zeichne darauf eine Stadt, Jerusalem, mache eine Belagerung, baue Belagerungstürme, schütte einen Wall gegen sie auf, stelle Heerlager auf und nimm eine eiserne Pfanne, Vers 3, und stelle sie als eine eiserne Mauer zwischen dich und die Stadt. Ich weiß nicht, was ihr halten würdet von so einem Auftrag, an irgendeinen Ort zu fahren, vielleicht Geschwister zu besuchen und da Belagerung zu spielen. Wenn man sich das mal so plastisch vorstellt, was das hieß für Hesekiel, dass er das so vorspielen sollte. Aber ich glaube, was noch viel schlimmer war, das war die Botschaft. Es war ja ganz klar, welche Stadt da gemeint war. Und es war auch ganz klar, was er da spielte. Er spielte, dass ein feindliches Heer kommen würde, nochmal, gegen Jerusalem und Jerusalem belagern und einnehmen würde. Und das ist übrigens das Stichwort am Ende von Vers 3. Das erklärt zu einem ganz großen Teil, warum Hesekiel diese vielen merkwürdigen Dinge erleben musste. Das sei ein Wahrzeichen für das Haus Israel. Lies mal noch einen Vers dazu aus Kapitel 24. Da steht, danke, ja genau, 27. Hesekiel 24, Vers 27 am Ende. Und so sollst du ihnen zu einem Wahrzeichen sein. Das erklärt, warum Hesekiel diese merkwürdigen Dinge tun sollte. Er war sozusagen wie ein Schauspieler, ein prophetischer Schauspieler, der vorspielte, was dem Volk geschehen sollte. Dann kommt diese Sache, die ich eben erwähnt habe, ab Vers 4, lege dich auf deine linke Seite nach der Zahl der Tage, die du darauf legst, sollst du ihre Ungerechtigkeiten tragen, denn ich habe dir die Jahre ihrer Ungerechtigkeit zu einer Anzahl Tage gemacht, 390 Tage. Also wie auch immer das genau ausgesehen hat, aber Hesekiel musste praktisch diese 390 Tage leiden. Und Gott sagt, das soll mal veranschaulichen, was ich durchgemacht habe in der Geschichte des Volkes. 390 Jahre in der Zeit der Könige habe ich gelitten darunter, wie es zuging in diesem Volk. Und dann 40 Tage noch für Juda. Dann kommt ab Vers 9 diese merkwürdige Begebenheit, wo Gott Anweisungen gibt, dieses Brot zu backen. Jetzt mal ganz abgesehen von dem Zündstoff, von diesem Brennmaterial, das er benutzen musste. Ich weiß nicht, wie geeignet diese Zutaten waren, um schmackhaftes Brot zu backen. Weizen ist ja ganz in Ordnung und Gerste, aber dann dabei Bohnen und Linsen und Hirse und Hartweizen, wie dem auch sei. Jedenfalls musste er das Brot so zubereiten, ja, dass es keiner von euch gerne essen würde, dass es außerdem, ich glaube, das war noch schlimmer für ihn, dass es unrein war. Aber warum das alles? Ich meine, Gott will ja nicht seinen Diener quälen, oder? Warum gibt er dem Hesekiel so einen merkwürdigen Auftrag? Er sagt, damit das Volk endlich versteht und damit du es dem Volk vermitteln kannst, weil du es so erlebt hast, wie schlimm es ist in meinen Augen, wenn unreines Brot gegessen wird. Wenn man sich ernährt von Dingen, die irgendwie beschmutzt sind, die befleckt sind. Und auch darin war Hesekiel Anschauungsmaterial für das Volk. Kapitel 5, da muss er wieder etwas sehr Merkwürdiges tun, habe ich noch nicht erwähnt. Jetzt Kapitel 5, Vers 1, nimm dir ein scharfes Schwert. Als Schermesser sollst du es dir nehmen und damit über dein Haupt und über dein Bart fahren. Also erstmal von einer merkwürdigen Art, sich die Haare zu schneiden mit einem scharfen und zu rasieren mit einem scharfen Schwert. Aber es wird noch schlimmer. Und nimm dir Waagschalen und teile die Haare. Ein Drittel sollst du mit Feuer verbrennen, mitten in der Stadt. Ein Drittel sollst du nehmen und rings um sie her mit dem Schwert schlagen. Und ein Drittel sollst du in den Wind zerstreuen. Ich glaube, irgendwann sagte jeder, ich bin doch dankbar, dass ich kein Prophet bin, ja, oder jedenfalls nicht Hesekiel. Was für Aufgaben, ja? Aber was Gott dadurch vermitteln wollte, das war eine ganz ernste Sache. Er erklärt das hier nachher in dem Text. Er sagt, die Stadt wird belagert und dann werden sozusagen drei Dinge passieren. Die einen, die werden durchs Schwert umkommen. Die anderen werden zerstreut werden und sie werden zum Teil durch die Pest umkommen. Der dritte Teil wird unter die Nationen zerstreut. Und Gott sagt, genau das wird passieren. Und genau das ist passiert. Ja, als Nebukadnezar kam, sind einige durchs Schwert gefallen und einige sind umgekommen, einige sind zerstreut worden. Ja, und das trotz Vers 5. Dieses Jerusalem inmitten der Nationen habe ich es gesetzt, und Länder rings um es her. Das war der Plan Gottes, ja. Das war bevorrechtigte Stellung. Ja, wo ist das Zentrum der Welt? Ich staune immer wieder, wie manche Freunde es schaffen, zu argumentieren, dass ihre Heimatstadt genau die Mitte der Welt darstellt. Aber bei Jerusalem war es tatsächlich so. Gott hatte gesagt, das ist das Zentrum. Die Nationen siedel ich rund um Jerusalem an. Aber dann kommt's. Und es war widerspenstig gegen meine Rechte, in Gottlosigkeit mehr als die Nationen, ja, die Gott um sie herum gesetzt hatte. Sie hatten ein hohes Vorrecht. Mit dem hohen Vorrecht kommt eigentlich eine hohe Verantwortung. Und das Tragische ist, sie haben dem nicht entsprochen. Kapitel 6 gibt uns Details über den Götzendienst, der vorherrschte im Volk. Aber dann heißt es in Vers 8, doch ich will einen Überrest lassen, indem ihr unter den Nationen solche haben werdet, die dem Schwert entronnen sind, wenn ihr in die Länder zerstreut seid. Und eure Entronnenen werden sich an mich erinnern. Und das bringt uns jetzt schon relativ nah zu Kapitel 9, dieses Thema, dass Gott sich etwas bewahrt. Dass Gott nicht zulässt, dass das ganze Volk gerichtet wird, sondern Gott bewahrt sich Treue auf, er sorgt dafür, dass es treue Leute gibt und er sorgt auch dafür, dass die gesegnet werden. Ich würde gern mal noch ein paar Punkte sagen zu Vers 8, weil das erklärt, was wir in Kapitel 9 gelesen haben. In Kapitel 9, da kamen diese 6 Männer mit Werkzeugen der Zerstörung und ein Mann, ich denke, das waren alles Engel, diese 7, ein Mann, der dieses Schreibzeug hatte. Und die 6, die bekommen ja den Auftrag, Gericht auszuführen. Und der Mann mit dem Schreibzeug, der bekommt die Aufgabe, bestimmte Leute in der Stadt zu markieren. Und jetzt stellt sich die Frage, warum eigentlich? Ja, warum sollten vor allen Dingen diese 6 kommen und die Bevölkerung von Jerusalem schlagen? Und das wird erklärt in Kapitel 8. Also Kapitel 8 ist eigentlich ein recht spannendes Kapitel, aber auch ein etwas gruseliges Kapitel. Ich gebe mal so ein paar Stichpunkte. Im 6. Jahr, im 6. Monat, also es ist jetzt ein Jahr weiter, nachdem er die Herrlichkeit gesehen hatte. Ich saß in meinem Haus, Älteste von Juda saßen vor mir. Und dann sieht er Gesichter. Dieses Gebilde, das beschrieben wird in Vers 2 und 3. Und dann heißt es in Vers 3 in der Mitte, der Geist hob mich zwischen Erde und Himmel empor und brachte mich in Gesichten Gottes nach Jerusalem. Ich glaube nicht, dass das eine Zeitreise war. Hesekiel reist hier weder in die Zukunft noch in die Vergangenheit, sondern er wird durch den Geist 900 Kilometer weiter befördert, ja, von Babel, also vom Fluss Keba bis nach Jerusalem. Und er sieht, was jetzt gerade abgeht in Jerusalem, wo ja noch ein Teil des Volkes ist. Er brachte mich an den Eingang des Tores in Jerusalem, den Eingang des Tores des inneren Vorhofs, das nach Norden steht, wo der Standort des Bildes der Eifersucht war, das zum Eifer reizt. Hesekiel macht jetzt 4 Entdeckungen bei seinem Besuch, nenne ich das mal, in Jerusalem. Und die erste Entdeckung ist, mitten im Tempelvorhof, da ist ein Bild aufgebaut und das ist offensichtlich ein Götzenbild. Da hatte kein Bild etwas zu suchen im Tempel, da war ein Altar, aber kein Bild. Es hatte wohl mal so etwas gegeben unter diesem bösen König Manasse, der hatte da ein Bild aufgestellt. Das war ein Götzenbild. Und das sieht Hesekiel jetzt, und das ist dieses Bild der Eifersucht, das zum Eifer reizt, und siehe, dort war die Herrlichkeit des Gottes Israels. Ja, diese majestätische Herrlichkeit, von der wir gelesen haben in Kapitel 1. Ja, Gott ist da, und an dem Ort, wo er gesagt hat, da möchte ich wohnen, da hatte man dieses Bild aufgebaut, dieses Götzenbild. Dann kommt die zweite Überraschung, die zweite Entdeckung. Er brachte mich, Vers 7, an den Eingang des Vorhofs. Da war ein Loch in der Mauer. Er sagt, durchbrich die Mauer. Da war eine Tür. Er sagt, geh hinein und guck mal, was sie da machen. Und dann sieht Hesekiel, da waren, Vers 10, allerlei Gebilde von scheußlichem Gewürm und Vieh und allerlei Götzen des Hauses Israels ringsumher. Und 70 Männer von den Ältesten des Hauses Israels standen davor. Und dann werden Leute mit Namen genannt, ein Räucherfass in der Hand, der Duft der Weihrauchwolke stieg empor und er sprach, hast du gesehen, Menschensohn, was die Ältesten im Finstern tun, jeder in seinen Bilderkammern? Denn sie sagen, der Herr sieht uns nicht, der Herr hat das Land verlassen. Ich glaube, das war noch ernüchternder. Jetzt wird nicht nur ein Götzenbild angebetet, sondern diese abscheulichen Tiere, vor denen sich ohnehin jeder Jude schon ekelte an sich, die auch unrein waren. Aber sie werden verehrt, als Gott verehrt. Und das Schlimmste ist, von denen, die es eigentlich am besten hätten wissen müssen, von den Ältesten. Das ist schon sehr ernüchternd. Jetzt kommt Nummer 3, die dritte Entdeckung. Er brachte mich an den Eingang des Tores, Vers 14, und siehe, dort saßen die Frauen, die den Tammuz beweinten. Ja, die Anmerkung sagt, in der assyrischen Mythologie eine Gottheit oder eine Repräsentation der absterbenden Natur. Ja, vielleicht ganz aktuell, dass man die Natur mehr anbetet und sich mehr fürchtet, dass die Natur leidet, als dass man sich um den wahren Gott kümmert. Und dann kommt eine vierte Entdeckung, Vers 16. Er brachte mich in den inneren Vorhof, an den Eingang des Tempels des Herrn, zwischen der Halle und dem Altar. Und da waren 25 Männer, ihre Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihre Angesichter gegen Osten gerichtet. Und sie bückten sich nach Osten hin vor der Sonne. Ja, das schlägt irgendwie fast den Boden aus, dass man tatsächlich an dem Ort, wo der wahre Gott gekannt war und angebetet werden sollte, dass man da ganz buchstäblich dem Tempel den Rücken kehrt und die Sonne anbetet. Ich glaube, Hesekiel muss absolut geschockt gewesen sein von diesen 4 Beobachtungen, die er macht in Jerusalem. Aber das ist so ein Kennzeichen von diesem Buch, dass Gott sehr präzise in Einzelheiten begründet, was er tut und warum er es tut. Und dafür ist das Kapitel 8 hier ein Beispiel. Das erklärt jetzt, was wir gelesen haben in Kapitel 9. Ich glaube, ich brauche dazu nicht mehr viel sagen. Natürlich muss Gott sagen, wenn das so aussieht in Jerusalem, ja, wenn da dieser abscheuliche Götzendienst betrieben wird, natürlich kann er dann nur Gericht bringen. Aber das Ermutigende, und darum geht es mir, das sind nicht die 6, sondern das ist der 7. Das ist dieser Mann, der in Leinen gekleidet ist. Ich glaube, in vieler Hinsicht erinnert er uns an den Herrn. Manche haben gedacht, es ist der Herr, praktisch der Engel des Herrn. Vielleicht ist es eher ein Engel, aber durch seine Eigenschaften erinnert er uns an den Herrn. Denn dieses Leinen spricht von Gerechtigkeit. Und er tut etwas sehr Wertvolles. Er hat dieses Schreibzeug. Und man denkt, was gibt es jetzt hier aufzuschreiben? Ja, da war schon eine Rolle beschrieben worden. Da standen diese ganzen Klagen drauf. Was kann der Mann jetzt noch schreiben? Aber der schreibt nicht Klagen, sondern der macht ein Zeichen an die Stirn von Leuten, die sagen, wir sind darüber selber traurig, was da passiert in Jerusalem. Übrigens, interessanterweise, Vers 3 sagt, und die Herrlichkeit Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über dem sie war, zur Schwelle des Hauses hin. Ich glaube, das wundert uns jetzt nicht. Uns wundert vielleicht nicht so sehr, dass die Herrlichkeit sich erhebt und dass sie sich zurückzieht, sondern eher, dass sie es so langsam tut.
Ja, bei dem, was wir gelesen haben in Kapitel 8, da war klar, dass Gott da nicht bleiben konnte. Aber was mich beeindruckt, jetzt in diesen Kapiteln 8 bis 11, da wird beschrieben, wie diese Herrlichkeit sich Schritt für Schritt zurückzieht aus dem Allerheiligsten, aus dem Heiligtum, ja, zur Schwelle, zum Vorhof, dann zu diesem Tor und schließlich ist sie auf diesem Ölberg und dann verlässt sie die Stadt. Und man wundert sich nur, dass das so zögernd passiert. Aber Gott ist nicht so, dass er bei dem kleinsten Fehler sofort eine riesige Konsequenz schickt, sondern Gott sagt, ich will eigentlich bei euch wohnen. Und wenn er sich hier zurückzieht, dann tut er das sehr, ja, ungern. Ich denke, das wird angedeutet, dass dadurch, dass das so stufenweise passiert. Aber das Zweite ist, er ruft jetzt diesem in Leinen gekleideten Mann zu, Vers 4, geh durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen an die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über alle Gräuel, die in ihrer Mitte geschehen. Ist wunderbar, oder? Gott sieht nicht nur diese Götzenbilder, er sieht auch die Herzen. Er sieht vor allem die Herzen von denen, die doch noch für Gott leben wollen. Der Herzen, die doch für ihn schlagen. Und Gott sagt, wenn ich Gericht schicken muss, dann will ich die aber verschonen, die tatsächlich meinen Willen tun wollen. Und dann macht er dieses Zeichen an die Stirn. Das ist sehr interessant, dieser Ausdruck Zeichen, Taf oder Tau, das ist eigentlich ein Buchstabe im hebräischen Alphabet. Und dieser Buchstabe, der wird zwar heute in dem Hebräisch, was wir kennen, etwas anders geschrieben, aber damals, zur Zeit von Hesekiel, hatte er praktisch die Form eines Kreuzes. Und das Interessante ist, jeder, der dieses Zeichen an der Stirn hat, der wird verschont von dem Gericht. Das ist eigentlich ein wunderschönes Bild vom Evangelium. Ja, wir waren ja alle nicht besser, waren alle vielleicht nicht so in dieser Art des Götzendienstes, aber weit weg von Gott. Aber die Frage, die Gott stellt, ist ja nicht, war da jemand vollkommen, sondern die Frage, die er stellt, ist da jemand, der seufzt, der Leid trägt, der bekennt? Und Gott sagt, wenn das der Fall ist, dann habe ich etwas. Ich habe ein Zeichen. Und das Zeichen ist ein Kreuz. Und das Kreuz kommt an die Stirn und der, der dieses Zeichen hat, der wird vor dem Gericht verschont. Das ist wunderschön. Ja, wie es heißt in 1. Thessalonicher 1, Vers 10, von dem Herrn Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Ja, auf den warteten die Thessalonicher. Das Bild mit dem Siegel oder mit dem Zeichen an der Stirn, das begegnet uns ja noch wenigstens zweimal in der Offenbarung. Einmal positiv, einmal negativ. Ja, positiv in Kapitel 7, da sagt Gott, bevor das jetzt weiter seinen Lauf nimmt mit der Drangsal, da werden diese 144.000 versiegelt und die werden beschützt vor dem Gericht, genau wie das hier der Fall ist. Aber das negative Beispiel in der Offenbarung, das ist dann in Kapitel 13, da sind es die, die das Tier anbeten, die haben auch ein Zeichen an der Stirn. Aber das sind so die beiden Seiten, ja, das ist die große Frage, stehen wir auf der Seite des Herrn Jesus oder nicht? Und wer auf seiner Seite steht, der darf dieses Zeichen haben. Aber ich glaube, außer dem Evangelium haben wir noch ein anderes Bild hier. Wenn wir mal so einen Schritt zurückgehen und uns überlegen, was heute, 2023, passiert in dem Bereich der bekennenden christlichen Kirche. Also es geht mir jetzt überhaupt nicht darum, negativ zu reden über irgendwelche Gläubigen. Ich meine nur, wie sieht es aus im Blick auf die christliche Wahrheit? Ich gebe mal ein ganz harmloses Beispiel. Ich glaube, im 19. Jahrhundert, da wäre das noch gar kein Thema gewesen, da hätte man praktisch überall
in der bekennenden Christenheit geglaubt an die Inspiration der Bibel. Geht mal heute an die theologischen Fakultäten, an den Universitäten und sucht mal einen Theologieprofessor, der festhält an der wörtlichen Inspiration der Bibel. Und ich könnte jetzt die Liste fortsetzen, ja. Die Wahrheit über die Person des Herrn, sei es die Jungfrauengeburt, sei es die Gottheit, sei es die ewige Sohnschaft. Um ganz zu schweigen von den Trends und Tendenzen, die sich heute breit machen in der Gesellschaft und wo die Kirchen eine nach der anderen vor die Frage gestellt wird, wie positionieren wir uns? Ziehen wir da mit? Ja, go with the flow, so einfach mitschwimmen, sich so positionieren, dass man möglichst wenig Gegenwind bekommt. Ja, ihr wisst, was ich meine, ja? Alternativer Lebensstil, Gender-Debatte, das macht ja nicht Halt vor den Toren der großen Kirchen. Und wenn man sich ein bisschen umschaut, wie weit wir sind, ich glaube, es tut mir leid, das zu sagen, aber ich glaube wirklich, dass Gott das nicht viel anders sieht, als das, was Hesekiel hier erlebt hat bei seinem Besuch in Jerusalem. Aber jetzt sagt Gott, wisst ihr was? Ich lasse es nie zu, dass es gar kein Zeugnis mehr gibt von der Wahrheit. Zur Zeit von Hesekiel, da waren Leute da, die jammerten, die trugen Leid und die sagten, wir sehen das so, wie Gott das sieht. Und uns tut das einfach weh, dass die Zustände so sind, wie sie sind. Und ich glaube, dass Gott heute genauso sagt, ich lasse das gar nicht zu, dass das ganze christliche Zeugnis geschlossen sich von der Wahrheit entfernt, sondern, und jetzt Vorsicht, jetzt nicht, sondern wir sind ja auch noch da, sondern Gott sagt, sondern ich behalte mir einen Überrest. Ich werde dafür sorgen, dass es bis zum Kommen des Herrn Leute gibt, die ihm treu sind. Die Herausforderung für uns ist, ob wir dazugehören. Ja, würden wir, um in der Sprache von Hesekiel 9 zu reden, würden wir zu den Leuten reden, wo Gott sagt, ja, ich habe die gesehen. Ja, die haben den Wunsch gehabt, festzuhalten an der Wahrheit. Und das ist eigentlich ein wunderschönes Thema, wohin man schaut. Ja, später noch nach Hesekiel in den Tagen Malachis, da waren solche, die den Herrn fürchteten und die sich unterredeten. Und dann steht da wurde ein Gedenkbuch aufgetan. Und dann heißt es, das waren solche, sagt Gott, die auf meinen Namen achten. Jetzt mache ich einen großen Sprung vom Ende des Alten Testamentes zum Ende des Neuen Testamentes. Offenbarung 3. Und da haben wir vom Charakter her immer noch dieselbe Gruppe. Da sind Leute, denen sagt der Herr, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Du hast mein Wort bewahrt. Und dann gibt er Verheißungen, dann gibt er Versprechungen. Und das gehört eben auch dazu, auf diesem dunklen Hintergrund leuchtet das umso heller, dass Gott sagt, ich behalte mir einen Überrest. Sehr schön finde ich noch in Vers 8, wie Hesekiel reagiert. Der Hesekiel stellt sich jetzt nicht dahin und sagt, ja, das ist auch wirklich alles sehr, sehr schlimm und gut, dass die jetzt gerichtet werden. Nein, der Hesekiel, der fängt an zu beten. Vers 8, es geschah, als sie schlugen und ich übrig blieb, da fiel ich nieder auf mein Angesicht und schrie und sprach, ach Herr, Herr, willst du den ganzen Überrest Israels verderben? Ich denke, er meint jetzt den Überrest, der noch geblieben war im Land. Und er sagt, willst du wirklich hier so richten? Und Gott macht klar, dass das nicht der Fall ist. Er sagt, ich muss zwar das Gericht ausführen, aber am Ende des Kapitels, da kommt nochmal der Mann mit dem Schreibzeug zu Wort und er sagt, ich habe getan, wie du mir geboten hast.
Das heißt, der Mann mit dem Schreibzeug, der sagt dadurch ja, ich habe das Siegel angebracht. Ich habe dafür gesorgt, dass Leute beschützt werden. Und das ist eine Antwort auf das Gebet von Hesekiel. Übrigens, ein Kennzeichen großer Männer Gottes zu allen Zeiten. Ja, was hat Mose gemacht, wenn das Volk gesündigt hat, wenn sie gemurrt haben, wenn etwas vorgefallen war, wenn Gott gesagt hat, jetzt werde ich das Volk auslöschen? Mose war konsequent dann der Fürbitter für das Volk. Er hat sich eingesetzt für das Volk und so tut das auch hier der Hesekiel. Ich wollte eigentlich unbedingt noch bis Kapitel 11 kommen und ich mache das jetzt nur mit zwei Schlusssätzen, weil da so ein Abschnitt zu Ende geht. Wir haben jetzt gemerkt, Gott bewahrt sich diesen Überrest, er verschont ihn, aber jetzt passiert, was ich eben kurz erwähnt habe, die Herrlichkeit geht. 10, Vers 4, die Herrlichkeit des Herrn hatte sich von dem Cherub auf die Schwelle des Hauses erhoben. Das Haus war von der Wolke erfüllt. Vers 18, die Herrlichkeit des Herrn begab sich von der Schwelle des Hauses weg. Dann zum östlichen Tor, Vers 19, die Herrlichkeit Gottes war über ihn. Und dann in Kapitel 11, Hesekiel weissagt, da passiert noch etwas Schockierendes, dieser Pelatja, einer der bösen Leute, er fällt da tot um, Vers 13, er betet wieder, ach Herr, Herr, willst du dem Überrest den Garaus ausmachen? Und es ist tatsächlich so, dass am Ende von Kapitel 11, es heißt, Vers 23, und die Herrlichkeit des Herrn erhob sich aus der Mitte der Stadt und stellte sich auf den Berg, der im Osten der Stadt ist. Das ist genau das, was geschehen ist. Der Jesus war da. Er war gekommen, mit ihm die Herrlichkeit Gottes, und man hatte ihn abgelehnt. Und ganz am Ende, da sieht man den Herrn Jesus genau an dieser Stelle hier auf dem Ölberg und von da ist er aufgefahren. Mit ihm ist sozusagen die Wolke der Gegenwart Gottes, der Herrlichkeit Gottes verschwunden aus Israel. Und jeder kann jetzt sehen, dass die Zeiten der Nationen ihren Lauf nehmen. Diese Wolke und mit diesen, ich will euch damit zwei Gedanken oder ich will zwei Gedanken mit euch lassen heute Abend. Ich finde die beide sehr ermutigend. Der eine ist diese Wolke, die vor 2000 Jahren verschwunden ist aus Israel. Ich hoffe, wir sehen das Sonntagabend. Diese Wolke kehrt zurück. Kapitel 43, da kommt der gewaltige Augenblick, wo die Wolke zurückkehrt. Interessanterweise war die sichtbare Wolke ja in der Stiftshütte gewesen und im Tempel Salomos, aber nicht mehr nach der Zeit Hesekiels. Als der Tempel wieder aufgebaut wurde, wie im Buch Esra beschrieben, da kam die Wolke nicht. Die Wolke wurde nie mehr gesehen, mit einer Ausnahme. Und das ist der Berg der Verklärung, der Berg der Umgestaltung, da war diese lichte Wolke. Ja, weil der da war, der eigentlich diese Herrlichkeit ausmacht. Das eine Mal ist sie gesehen worden. Aber dann fuhr der Herr, wie gesagt, auf zum Himmel. Und es hat seitdem schon wieder 2000 Jahre gedauert. Und ich glaube, es dauert jetzt nicht mehr sehr lange. Und dann kommt dieser Augenblick, wo die Wolke doch zurückkehrt. Und das zeigt uns etwas von dem Erbarmen und von der Treue Gottes. Ja, nehmt mal den Hintergrund jetzt, den wir hatten in Hesekiel 1 bis 9. Das war wirklich düster, ja. Und dann sagt Gott, und wisst ihr was? Ich komme doch zu meinem Ziel. Die Wolke kommt wieder. Und der zweite Punkt ist, nur ein Satz noch dazu in Kapitel 11. Da sagt Gott,
In Vers 16, obgleich ich sie in die Länder zerstreut habe, so bin ich ihnen doch ein wenig zum Heiligtum geworden in den Ländern, wohin sie gekommen sind. Und dann sagt er in Vers 17, und ich werde sie wieder sammeln, zusammenbringen, ihnen das Land geben, ich werde ihnen ein Herz geben, Vers 19, einen neuen Geist, das steinerne Herz wegnehmen, ein fleischernes Herz geben, und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Da gibt Gott nochmal zwei ganz wertvolle Verheißungen. Er sagt einmal in dieser langen Zwischenzeit, wo sie zerstreut sind, wo sie weit weg sind vom Heiligtum, da will ich ihnen so eine Art Heiligtum sein. Das kann man sehr schön übertragen auf heute. Wir haben nicht mehr die Tage von der Apostelgeschichte, also Pfingsttag, wunderbar, wie alles war damals. Aber selbst in dem Brief an Laodicea, da sagt der Herr, ja, aber wenn jemand mir öffnet, dann kehre ich zu ihm ein und dann kann er sein Abendbrot essen mit mir und ich mit ihm. Ja, dieses Heiligtum. Ich will ihnen ein Heiligtum sein, ein wenig zum Heiligtum sein, da wo sie sind, in den Umständen, wo sie sind, sagt der Herr, wenn ein Herz auf ist, dann bin ich da. Und das Zweite ist, er sagt, aber ich habe auch einen Plan für die Zukunft, ich werde sie sammeln. Und dieser letzte Teil von Kapitel 11, der gibt eigentlich einen Ausblick auf den Teil 2 des Buches Hesekiel, wo Gott sagt, dieses Volk, das so gehandelt hat, das mich so verunehrt hat, das diesen Götzendienst betrieben hat und so weiter, sodass die Wolke gehen musste, mit diesem Volk habe ich einen Plan. Ich werde es sammeln, ins Land bringen, es wird geistlich lebendig werden und dann wird die Beziehung wiederhergestellt werden. Ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Ja, was für einen Gott haben wir? Ich glaube, wenn man nur Kapitel 1 bis 9 gelesen hätte, hätte man gesagt, gut, die Geschichte ist aus. Aber Gott sagt nein. Ich bin ein barmherziger Gott und die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende.